Gelobt sei Jesus Christus. Lieber Pater Prio, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Es ist für mich eine ganz große Freude, in dieser Stunde bei Ihnen zu sein. Es ist eine ganz besondere Stunde, nämlich der Vorabend, bevor die Kardinäle sich in Rom zum Konklave versammeln. Und so wollen wir nicht nur in dieser Stunde, sondern auch in diesen Tagen ganz intensiv für die Kardinäle um die Kraft des Heiligen Geistes beten und bitten, dass sie den wählen, der vor Gott dieses Amt ausüben soll als Stellvertreter Jesu Christi und als Hirte für die ganze Kirche. Ein Amt, was eigentlich menschliche Kräfte total überfordert. Ein Amt aber, was zugleich auch in der Verheißung Jesu Christi selber steht, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden. Und wir haben es gerade auch bei Papst Benedikt gesehen, wie er in dieser schwierigen Zeit auch mit kleinerer körperlicher Kraft doch die Menschen in der Wahrheit und in der Liebe geführt hat durch sein Wort, das auch heute noch nachklingt, damit wir den rechten Weg gehen und das Ziel unseres Lebens finden. Die Kirche ist in diesen Stunden und Tagen versammelt, ähnlich wie die junge Kirche im Abendmahlsaal von Jerusalem. Und zwar, sie waren damals versammelt, um die Kraft des Heiligen Geistes zu bitten vor Pfingsten. Und wie wir darauf vertrauen dürfen, ist auch heute Maria mitten unter uns. Wir haben bei der Monatswallfahrt immer dieses wunderbare Gnadenbild vor Augen. Die Frau mitten unter dem Volk. Sie, die unsere Nöte kennt und die vor allem die Nöte der Kirche kennt, sie bittet und betet mit uns und für uns. Und nicht nur sie, sondern auch alle Heiligen, die wir anrufen. Bei allen großen Ereignissen in der Kirche werden oft die Heiligen angerufen. Denken Sie auch zum Beispiel an eine Priesterweihe oder an eine Diakonweihe oder an eine Bischofsweihe. Oder wenn ein Papst stirbt, immer werden die Heiligen alle angerufen. Und auch so wollen wir in diesen Tagen ganz bewusst diese himmlische Kirche anrufen und um ihren Beistand bitten. Es ist ein Akt der Demut, den wir damit setzen, weil wir wissen, dass der Herr vor allem auch auf das demütige Herz schaut. Er ist derjenige, der uns in sein eigenes Herz hineinführen will und uns dadurch seine Gegenwart vermittelt. Liebe Schwestern und Brüder, warum habe ich heute diese Messe ausgewählt? Schon vor einigen Tagen, nicht weil ich wusste, wann das Konklave beginnt. Das hat keiner von uns gewusst, nur geahnt. Aber es war für mich einfach noch einmal ein inneres Anliegen, unsere Verbundenheit mit dem Heiligen Vater, die für uns gerade auch in Bochum-Stiepel wie auch in Heiligenkreuz in den letzten Jahren so deutlich geworden ist und seine Liebe, die er so deutlich uns gezeigt hat, bis hin zur letzten Generalaudienz, wo der Abt von Heiligenkreuz dann im Anschluss noch in Privataudienz empfangen werden durfte. Das war nicht irgendwie, weil es meine Person ist, sondern es war wirklich seine Liebe, die er zu diesen Menschen hat, die auch auf sein Wort hören, die auch in bedrängter Zeit zur Kirche stehen und zum Lehramt und die vor allem auch durch unsere Hochschule diese Lehre weitergeben, damit die Wahrheit in Liebe den Menschen mitgeteilt wird in einer sehr bedrängten Zeit. Der Heilige Vater hat bei dieser letzten Generalaudienz gesagt, es war eine Wegstrecke der Kirche, die Momente der Freude und des Lichtes kannte und auch Momente des Leides, die nicht leicht waren. Und er hat gesagt, aber ich habe immer gewusst, dass in diesem Boot der Herr ist. Und ich habe immer gewusst, dass das Boot der Kirche nicht mir, sondern ihm gehört. Und der Herr lässt sie nicht untergehen. Er ist es, der sie lenkt, sicherlich auch durch Menschen, die er erwählt hat, denn so hat er es gewollt. Heute Abend, auch wenn die Predigt vielleicht ein bisschen länger dauert, möchte ich Ihnen Gedanken mitgeben, die uns der Heilige Vater am 18. April 2005, wie er noch nicht gewählt war, einen Tag vor seiner Wahl, am 19. ist er gewählt worden, in der Missa pro eligendo pontifice, in der Messe, die wir auch jetzt feiern, für die Wahl eines Pontifex. Diese Gedanken möchte ich Ihnen heute mitgeben. Er hat damals auch die Lesungen ausgewählt, die wir heute haben, den Epheserbrief und auch das Johannesevangelium. Und bei den Punkten, wo er verweilte, möchte ich auch heute mit Ihnen kurz verweilen, um seine Gedanken uns jetzt vor der neuen Papstwahl noch einmal vorzutragen. Es sind Gedanken, die uns helfen können. Er weist auf den Epheserbrief hin. Und Frau Kühn, die Lektorin, hat es sehr engagiert gelesen, nämlich, dass wir nicht von den Wellen hin und her geworfen sind, dass wir nicht mehr unmündige Kinder sind, ein Spiel der Wellen hin und her getrieben, von jedem Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, die in die Irre führt. Was heißt das? Paulus, der das den Ephesern sagt, will, dass wir Christus entgegenreifen. Ja, es ist ein Reifeprozess, wo wir erwachsen werden im Glauben, wo wir nicht uns hin und her treiben lassen in diesem geistigen Durcheinander, das wir heute erleben, wo feste Werte einfach weggeworfen werden, vor allem auch die Werte des Lebens von seinem Beginn bis zu seinem Ende, wo Menschen tatsächlich nur noch Ware sind und unter ökonomischen Bedingungen betrachtet werden. Es heißt, Christus entgegenreifen, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. An jenem 18. April 2005 sagte Josef Ratzinger zu den versammelten Kardinälen über diese Stelle im Epheserbrief, ich lese es vor, wie viele Glaubensmeinungen haben wir in diesen letzten Jahren kennengelernt? Wie viele ideologischen Strömungen, wie viele Denkweisen? Das kleine Boot des Denkens vieler Christen ist nicht selten von diesen Wogen zum Schwanken gebracht, von einem Extrem ins andere geworfen worden. Soweit Josef Ratzinger. Heute erleben wir, dass diese Worte, die er auch im Rückblick gesagt hat, auch weitergegangen sind. Nicht wenige sind ausgebrannt. Wie viele Menschen haben heute oft seelisches Leid? Es ist die größte Krankheit, die sich in ganz Europa ausbreitet. Und die Menschen brauchen wirklich einen Halt. Selbstgezimmerte Religion, Esoterik und all die Experimente, die unternommen worden sind, um den Menschen irgendwie in eine Wellness-Religion hineinzuführen, bringen ja nichts, weil sie kein Fundament haben. Zugleich ist aber auch unser Fundament in der Kirche erschüttert worden, gerade in den letzten Jahren durch die Dinge, die Schuld und Sünde sind, die offen zutage gekommen sind und dadurch nicht wenige verunsichert, ja sogar zum Kirchenaustritt bewegt haben. Die leuchtende Seite der Kirche ist wirklich gerade in den vergangenen Jahren stark verdunkelt worden durch Schuld und Sünde, die aber nicht in den vergangenen Jahren allein begangen wurde, sondern oft schon 20, 30 Jahre vorher. Liebe Schwestern und Brüder, wir erkennen, wie Schuld und Sünde eine Dynamik entwickelt, eine negative Dynamik, die oft die ganzen Menschen erfasst, ja, die Kirche erfassen kann. Wie notwendig ist es, einen Geist der Umkehr als einen Geist der Erneuerung wieder neu in uns hineinnehmen zu können. Wir haben fast die Beichte verloren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt sind wir drauf und dran, die Eucharistie auch noch zu verlieren und das Priestertum mit der Zeit auch noch zu verlieren, weil überhaupt kein Schmerz da ist, liebe Schwestern und Brüder, dass es wieder Berufungen braucht, die ihre ganze Existenz in den Dienst Gottes hineinstellen und auch ihr eigenes Leben bis hinein in das zölibatäre Leben als eine Ausdrucksform der Offenbarung zu geben, dass es sich lohnt, alles um des Himmelreiches Willen einzusetzen. Papst Benedikt hat in dieser Situation am 11. Oktober, der Weihetag auch unseres Klosters, der Tag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, vor über 50 Jahren jetzt. Er hat am 50. Jahrestag dieses Jahr des Glaubens eröffnet, um uns wieder neu in den Glauben hineinzuführen, damit wir nicht ein Widerstreit der Meinungen sind, hin und her getrieben. Wer den Glauben klar bekennt, wer zum Credo der Kirche steht und wer vor allem auch zum Papst hält. Liebe Schwestern und Brüder, der geht nicht in die Irre, auch wenn er von vielen heute in den Medien als Fundamentalist abgestempelt wird. Dagegen wird die Unverbindlichkeit des Relativismus, das sich hin und her treiben lassen vom Windstoß irgendeiner Meinung, heutzutage als zeitgemäß dargestellt. Es ist ja wirklich so, bis in die Politik hinein, liebe Schwestern und Brüder, dass die Leute keinen Standpunkt mehr haben, sondern immer ihr Ohr ganz weit aufmachen, um schnell sich der jeweiligen Tagesmeinung anzupassen, oft noch gegen ihre eigene Überzeugung. Wir müssen, liebe Schwestern und Brüder, gegen diese Diktatur des Relativismus die Wahrheit setzen. Die Wahrheit, die endgültig ist. Der Relativismus, er will, dass nichts als endgültig, als verbindlich anerkannt wird. Und es ist notwendig, wie es der Papst damals gesagt hat, oder Josef Ratzinger, dass in dieser Zeit, wo nur noch das eigene Ich und seine Gelüste gelten, dass wir hier ein anderes Maß uns geben lassen. Es ist das Maß Jesu Christi, des wahren Sohnes Gottes und des wahren Menschen. Ja, wir müssen in dieser Weise Menschen werden, die reif werden. Und wie können wir das tun? Reifer Glaube ist nicht ein Glaube, der sich von den Wellen der Mode treiben lässt. Erwachsen und reif ist ein Glaube, so sagt es Josef Ratzinger, der tief in der Freundschaft mit Jesus Christus verwurzelt ist. Und diese Wahrheit, die wir in Liebe tun sollen, oder wie es einmal Bischof Luther gesagt hat, wir müssen Täter der Wahrheit werden, Täter des Glaubens werden, die können wir dann erfüllen, wenn wir sein Wort halten. Und so sind wir beim zweiten Text, nämlich beim Evangelium. Und da will ich auch noch die zwei Gedanken anfügen, die der Papst damals den Kardinälen gesagt hat. Er sagt, der erste Gedanke bei diesem Evangelium, das wir unter der Überschrift "Bleibt in meiner Liebe" setzen können, ist der Gedanke, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Heute, liebe Schwestern und Brüder, hat man eher den Eindruck, dass viele, die in der Pastoral sind, und meine Mitbrüder, die hier auch in Bochum aktiv in der Pastoral sind, sie erleben das oft vor Ort, dass man sich eher als unnützer Knecht vorkommt. nicht hier vielleicht in Stiepel, wo eine Oase ist, aber wenn Sie ein paar Gemeinden weitergehen, dann merken Sie auf einmal, in welcher Not wir hier sind. Und nicht nur im Ruhrgebiet, sondern wirklich in Deutschland wie auch in Österreich. Wir sind in einer Not und auch vor allem in einer Not, in einer Krise der Priester. Sie kommen sich oft unnütz vor und haben dann nicht mehr in ihren inneren Schwerpunkt in der Liebe zum Herrn. Und das müssen wir uns als Priester deshalb täglich ins Herz einschreiben lassen, was der Herr im Abendmahlsaal gesagt hat: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich habe euch Freunde genannt. Auch wenn der Herr uns nicht eine Krone verheißen hat, sondern die Dornenkrone gibt, dann ist es doch seine leidenschaftliche Liebe, die uns trägt, gerade im Abendmahlsaal, wo er ja selber vor dem fürchterlichen Karfreitag steht, der in den Augen der Welt eine Katastrophe ist, aber in den Augen des Glaubens ist das Kreuz das Zeichen des Sieges. Es ist derjenige, der nicht vom Kreuz herabsteigt und der durch seine Liebe uns gezeigt hat, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde und ihr seid meine Freunde. Diese Wahrheit hat uns der Herr im Abendmahlsaal so anvertraut, gerade auch den Priestern, dass er ihnen Worte gegeben hat: Das ist mein Leib, das ist mein Blut, ich spreche dich los von deinen Sünden, wo göttliche Vollmacht, göttliche Liebe vermittelt werden. Und zwar im Namen des dreieinigen Gottes. Und wie reagieren wir? Welche Antwort geben wir? Und hier möchte ich den zweiten Gedanken anfügen, den der Papst, der noch nicht Papst damals, Josef Ratzinger, gegeben hat. Er sagt, der zweite Gedanke heißt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Wahre Freundschaft, das wussten schon die alten Römer, bedeutet idem velle, idem nolle. Das gleiche wollen und das gleiche nicht wollen. Das ist die Freundschaft, die der Herr uns selber vorgelebt hat, wenn er am Ölberg gerungen hat: Vater, nicht dein, sondern nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dies ist die gleiche Haltung, die Sie täglich haben, wenn Sie das Vaterunser beten und sagen: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dies ist die gleiche Haltung, die wir haben sollen, wie die Gottesmutter Maria, die gesagt hat: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und Kardinal Ratzinger sagte damals: In der Stunde von Gethsemane hat Jesus unseren widerspenstigen menschlichen Willen in einen Willen verwandelt, der dem göttlichen Willen entspricht und ihm verbunden ist. Übergeben wir also Gott unsere ganze Freiheit. Und dann schenkt uns Gott die wahre Freiheit. Wahre Freiheit ist nicht unverbunden. Wahre Freiheit ist nicht unverbindlich. Wahre Freiheit lässt sich binden. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende seiner Predigt sagte der Papst: Es ist unsere wahre Freude, erlöst zu sein. Danke, Jesus, für deine Freundschaft. Und im Ausklang seiner Gedanken sagte er: Durch die wahre Freundschaft überwinden wir die träge Traurigkeit. Es ist eine heilige Unruhe, die uns erfasst, eine Dynamik des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und er sagt: Alle Menschen wollen Spuren hinterlassen, aber was bleibt? Das Geld nicht, die Gebäude nicht, auch nicht die Bücher. Nach einer gewissen Zeit verschwinden all diese Dinge. Was aber bleibt, so sagte er damals am Tag vor seiner Wahl, das ist die menschliche Seele. Liebe Schwestern und Brüder, sie alle sind unendlich kostbar. Jede und jeder einzelne von ihnen hat eine unsterbliche Seele. Das ist das Größte, was es gibt. Und in dieser Weise sagt der Herr, ihr sollt euch aufmachen und Frucht bringen, damit eure Frucht bleibt. Und was bedeutet hier Frucht bringen? Es bedeutet, dass ihr euch um die Seelen kümmert, um eure eigenen Seelen, aber auch um die Seelen eurer Lieben. Und dass auch wir als Priester vor allem Seelenhirten sind, die die Menschen nicht alleine lassen, gerade auch in ihren seelischen Problemen, damit sie ihren Geliebten, nämlich Christus selber, erkennen und damit sie erkennen auch durch einfache Gesten, die dem Herzen wirklich nahe gehen, was es bedeutet, geliebt zu werden, von Gott geliebt zu werden. Ein Wort zu bekommen, das dem Leben der Seele Nahrung gibt. Eine Geste zu empfangen, die mein Leben verändern kann. Brechen wir also auf mit Papst Benedikt Josef Ratzinger, der jetzt auch gesagt hat, ich steige nicht vom Kreuz. Auch im Krankenbett, liebe Schwestern und Brüder, kann ich höchst aktiv sein, indem ich nämlich mein Leiden mit dem Leiden Christi verbinde und ihm sage, alles aus Liebe zu dir. Und dann können wir Früchte bringen, wo die Seele wächst, dem Herrn entgegen, wo die Seele reift, dem Herrn entgegen, wo wir selber verwandelt werden in einen Garten Gottes. Maria ist in diesem Garten die schönste Blume. Sie ist die geheimnisvolle Rose. Sie spiegelt wieder die Schönheit und Liebe des dreieinigen Gottes. Bitten wir darum, dass wir einen Heiligen Vater bekommen, einen Papst, der auch in seiner Seele diese Wahrheit und Schönheit Gottes widerspiegelt und der uns selber als Seelenhirte dorthin führt zu Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Amen.